Ludwig von Mises Institut Deutschland. Der Podcast. Feindliches Handeln und Fiat-Geld. 11. März 2024 von Andreas Tietke. Eine handlungslogische Betrachtung. Der Name Fiat-Geld ist heute allgemein bekannt. Er bezeichnet den Umstand, dass unser heutiges Geld nicht durch eine Entscheidung der am Markt Handelnden in die Welt gekommen ist, wie beispielsweise Gold, Silber oder Bitcoin, sondern durch ein Fiat, lateinisch es werde, also eine Anordnung des Staates. Über die ökonomischen und ethischen Unzulänglichkeiten des Fiat-Geldes ist bereits viel geschrieben worden. Heute will ich mit der Methode der Handlungslogik, der Praxeologie, das Fiat-Geld dahingehend einordnen, inwiefern feindliche Handlungen, also Aggressionen bei der Verwendung und Entstehung von Fiat-Geld eine Rolle spielen. Praxeologie. Die Handlungslogik, die Praxeologie, geht zurück auf Ludwig von Mises, der nicht die vertiefte Interpretation historischer Ereignisse der Wirtschaftsgeschichte als die geeignete Methode für die Ökonomie ansah, sondern die Logik des Handelns. Dabei handelt es sich um Schlussfolgerungen, ausgehend von der selbstevidenten Tatsache, dass der Mensch handelt, also Mittel wählt, um Ziele zu erreichen. Das letzte Ziel des Handelns ist stets die Zunahme der Zufriedenheit, also ein inneres Ziel. Die empirische oder historische Methode hielt Mises für das Begreifen der Ökonomie im Besonderen und des menschlichen Handelns im Allgemeinen für ungeeignet zur Theoriebildung, weil diese Methode des eigentümlichen Verstehens, wie Mises es nannte, persönliche Relevanzurteile enthält. Diese subjektiven Bedeutsamkeitsurteile sind letztlich keiner objektiven Überprüfung zugänglich. Das eigentümliche Verstehen beinhaltet persönliche Annahmen, wie relevant ein Ereignis A für ein Ereignis B ist. Annahmen, die letztlich nur negativ dahingehend überprüft werden können, ob sie den Erkenntnissen der harten Wissenschaften widersprechen, also der Logik, der Mathematik, der Praxeologie und den klassischen Naturwissenschaften. Es verbleibt aber stets ein persönliches Element, das keiner weiteren Überprüfung zugänglich ist. Deshalb gelangen die Experten mit der Methode des Verstehens zu unterschiedlichen, ja sogar widersprüchlichen Annahmen. It's not a bug, it's a feature. Das heißt, dies ist kein Fehler dieser Methode, sondern ihre Eigenschaft. Ludwig von Mises war dabei keinesfalls der Erste, der zu dieser Einsicht kam. Schon Dante Alighieri, geboren 1265, gestorben 1321, schrieb in De Monarchia, ca. 1316, sinngemäß, dass es eine höhere Einsicht des Denkens gibt, also eine Logik, für die unwiderlegliche Gründe kennzeichnend seien, und eine niedere Einsicht der Erfahrung. Und er erkannte bereits zu Beginn des 14. Jahrhunderts, dass der Mensch handelt, um zufriedener zu werden. Auch in Friedrich Schillers Ode an die Freude klingt dies an. Freude trinken alle Wesen an den Brüsten der Natur, alle Guten, alle Bösen folgen ihrer Rosenspur. Also nach der Zunahme der Freude, danach strebt alles Handeln. Feindliches Handeln. In der Praxeologie können wir Handeln danach kategorisieren, ob es feindlich, freundlich oder zumindest friedlich ist. Feindliches Handeln liegt vor, wenn Täuschung, Drohung und Zwang oder Gewalt eingesetzt werden, um einen friedlichen anderen zu einem Handeln oder Unterlassen zu bewegen oder ihn an seinem Besitz zu schädigen, einschließlich dem Besitz am eigenen Körper. Das Ergebnis einer feindlichen Interaktion ist stets eine Win-Lose-Situation oder sogenannte Pareto-Verschlechterung in Bezug auf den Besitz des Betroffenen, einschließlich den Besitz am eigenen Körper. Derjenige, der Drohung mit Zwang einsetzt, gewinnt etwas auf Kosten und zu Lasten des Betroffenen. Wenn ich Ihnen beispielsweise Zwang androhe für den Fall, dass Sie mir nicht 1000 Euro geben, dann ist dies eine feindliche Handlung, wenn Sie sich selbst mir gegenüber friedlich verhalten haben und sich auch nicht vertraglich hierzu verpflichtet haben. Freundliches Handeln liegt vor, wenn eine zwischenmenschliche Handlung durch Bitten oder schadlos ablehnbare Angebote initiiert wird. Ein Beispiel ist, wenn ich Sie ins Kino einlade und Sie meine Einladung freiwillig annehmen. Oder auch, wenn ich beim Bäcker für 40 Cent ein Brötchen kaufe. Dem Bäcker sind die 40 Cent mehr wert als das Brötchen, bei mir ist es umgekehrt. Denn freiwilliger Austausch findet nur statt, wenn man dasjenige, was man erhält, höher bewertet als dasjenige, was man dafür aufgibt. Ansonsten käme der Austausch nicht zustande. Freundliches Handeln führt also zwischen den Beteiligten zu einem neuen Pareto-Optimum in Bezug auf ihren Besitz, einschließlich den Besitz am eigenen Körper. Der Nutzen aller Beteiligten wird hierdurch gemehrt. Es kommt zu Win-Win-Situationen. Friedliches Handeln liegt vor, wenn kein zwischenmenschliches Handeln stattfindet. Ludwig von Mises sprach vom autistischen Handeln, sondern jemand etwas für sich alleine unternimmt, ohne dabei jemand anderem auf die Füße zu steigen. Beispiel: Sie sitzen zu Hause und stricken einen Pullover, den Sie selbst anziehen möchten. Auch beim autistischen Handeln gibt es die feindliche Handlung. Beispielsweise, wenn jemand einem anderen eine Sache wegnimmt, also Diebstahl, liegt kein zwischenmenschliches Handeln vor, denn der Betroffene soll gerade nicht zu einer Handlung gezwungen werden, sondern beim Diebstahl wird ihm der Besitz ohne sein Zutun entwendet. Dasselbe ist beim Raub der Fall, wenn der Betroffene beispielsweise mit einem Knüppel K.O. geschlagen wird, denn dann soll er gerade nicht zu einer Handlung gebracht werden, sondern er ist schlicht Objekt der Tat. Einen Überblick über diese Kategorisierung des Handelns danach, ob es feindlich, friedlich oder freundlich ist, habe ich in meinem Buch »Der Kompass zum lebendigen Leben« gegeben. Eine entsprechende Grafik finden Sie auch im Textartikel. Capital Gain Taxes, Spekulationssteuer. Wie sieht es nun mit Fiatgeld und feindlichem Handeln aus? Nun, die Menschen können heute nicht dasjenige, was sie individuell präferieren, als Zahlungsmittel verwenden, sondern sie werden zwangsweise hieran gehindert. Beispielsweise durch Capital Gain Taxes, also Steuern auf Preissteigerungen von alternativen Zahlungsmitteln wie Gold oder Bitcoin, in Deutschland die Spekulationssteuer. Wer die Jahresfrist nicht achtet, bevor er einen gekauften Bitcoin wieder ausgibt, der muss Einkommenssteuer auf die Preissteigerung bezahlen. Da Zwang gegen friedliche Menschen für den Fall der Nichtzahlung in Aussicht gestellt wird, also Zwangsgeld, Zwangspfändung, Haft oder im Falle der Weigerung unmittelbarer Zwang, handelt es sich bei dieser Drohung mit Zwang um eine feindliche Handlung. Dabei ist es aus handlungslogischer Sicht unbeachtlich, unter welchem Namen die Gruppe der Zwingenden handelt oder ob sie sich im Recht wähnt. Recht im praxeologischen Sinne kann dem Handeln nicht vorausgesetzt sein, sondern entsteht erst durch die menschliche Handlung, durch die freiwillige Verpflichtung der Beteiligten. Aus handlungslogischer Sicht kommt es darauf an, ob eine freiwillige Vereinbarung vorliegt oder ob Zwang gegen friedliche Menschen angedroht wird, und hier ist Letzteres der Fall. De lege lata, also nach dem geltenden, aufgezwungenen Recht und nach der herrschenden Meinung des Rechtspositivismus, sind diese Steuern nicht rechtswidrig. Aber aus handlungslogischer Sicht ist diese Meinung unbeachtlich, weil einseitig aufgezwungenes Recht eine a priori feindliche Handlung ist. Hierzu möchte ich noch anfügen, dass die Praxeologie als Wissenschaft wertfrei ist, das heißt, aus ihr folgt nicht, was getan werden sollte. Als Wissenschaft ist die Handlungslogik deskriptiv, beschreibend und nicht normativ, also nicht vorschreibend. Es liegt somit keine moralische Wertung in der Aussage, dass es sich bei erzwungenen Austauschbeziehungen um feindliche Handlungen handelt. Aus der Praxeologie folgt nicht, dass man nicht feindlich handeln sollte. Sollen ist Wollen für andere. Es sei angemerkt, sehr viele Menschen wollen sogar, dass auch friedlichen Menschen gegenüber institutionalisiert und systematisch Zwang ausgeübt wird. Festlegung als gesetzliches Zahlungsmittel. Eine weitere feindliche Handlung aus handlungslogischer Sicht ist die Festlegung des Fiat-Geldes als gesetzliches Zahlungsmittel nach § 14 zweites Bundesbankgesetz. § 35 Bundesbankgesetz besagt, Zitat, mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, erstens, wer unbefugt Geldzeichen, also Marken, Münzen, Scheine oder andere Urkunden, die geeignet sind, im Zahlungsverkehr anstelle der gesetzlich zugelassenen Münzen oder Banknoten verwendet zu werden, oder unverzinsliche Inhaberschuldverschreibungen ausgibt, auch wenn ihre Wertbezeichnung nicht auf Euro lautet. Zweitens, wer unbefugt ausgegebene Gegenstände der in Nummer 1 genannten Art zu Zahlungen verwendet. Zitat Ende. Es wird friedlichen Menschen also Zwang angedroht für den Fall, dass sie es nicht unterlassen, Geldzeichen oder unverzinsliche Inhaberschuldverschreibungen als Zahlungsmittel auszugeben. Einfordern von Steuern in einer bestimmten Geldart. Auch das Einfordern von Steuern in Fiat-Geld ist eine feindliche Handlung, die mit dessen Werthaltigkeit für die Nutzer im Zusammenhang steht. Denn wer Zwangsabgaben in Euro bezahlen muss, der wird Euros nachfragen. Fiat-Geld und die Finanzierung feindlicher Handlungen. Fiat-Geld, das prinzipiell in beliebigen Mengen gedruckt werden kann, ermöglicht die Finanzierung von Staatsdefiziten im großen Stil. In großen Kriegen beispielsweise haben die Regierungen den Goldstandard aufgehoben, um sich unabhängig von einer physischen Geldbasis, dem Gold, neues Geld beschaffen zu können. Gegen Ausgabe des in diesem Sinne ungedeckten Geldes können dann entweder direkt oder auf dem Umweg über die Geschäftsbanken Staatsschulden platziert werden. Fiat-Geld ermöglicht damit feindliche Handlungen in einem Umfang, in dem dies mit Sachgeld, ceteris paribus, nicht möglich wäre. Der typische Krieg selbst ist eine feindliche Handlung par excellence, nicht nur gegenüber der kriegerisch angegriffenen Gruppe von Menschen, sondern auch gegenüber denjenigen, die mit Militärzwang zum Mitkämpfen gezwungen werden, was euphemistisch als Wehrpflicht bezeichnet wird. In den großen Kriegen der jüngeren Vergangenheit kämpften nicht nur freiwillige Rekruten, sondern auch sehr viele Zwangsrekrutierte. Die Gruppe der Angreifer handelt sozusagen nach außen und nach innen feindlich. Nicht nur Kriege, auch beispielsweise ein Wohlfahrtsstaat kann mit Fiat-Geld finanziert werden, ebenso wie Subventionen oder Sondervorteile für gewisse Gruppen. Dadurch kann der Ausgang von Abstimmungen mit Fiat-Geld beeinflusst werden, weil die versprochenen Sondervorteile für die Betroffenen einen Anreiz bieten, für die Versprechenden abzustimmen. Zudem ist Wohltätigkeit, die mit Mitteln durchgeführt wird, die vorher jemand anderem abgezwungen wurden, keine Wohltätigkeit, sondern im Gegenteil. Insgesamt betrachtet liegt eine feindliche Handlung vor, weil die Mittelherkunft durch Zwang nicht von der Mittelverwendung getrennt werden kann, es sind ja dieselben Mittel. Aufkündigung des Goldstandards 1971. Die Aufkündigung des Goldstandards am 15. August 1971 wäre eine feindliche Handlung, sofern hier das Mittel Täuschung eingesetzt wurde, um einem anderen einen Vermögensnachteil zuzufügen. Unter dem Bretton Woods-System entsprachen 35 US-Dollar einer Feinunze Gold, etwa 31,1 Gramm. Die übrigen Währungen wie Deutsche Mark oder britisches Pfund waren mit einem prinzipiell festen Wechselkurs an den Dollar gebunden. Ein Dollar konnte zwar nicht von Zivilpersonen in Gold umgetauscht werden, aber der US-Dollar konnte bei der US-Zentralbank von anderen Zentralbanken in Gold eingelöst werden. Nixon sagte nun in seiner berühmten Ansprache, dass er angeordnet habe, den Goldumtausch zeitweise auszusetzen. Zitat: I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold. Zitat Ende. Beim temporarily ist es bis heute geblieben, so dass es eigentlich hätte permanently heißen müssen, und es stellt sich die Frage, ob hier eine Täuschung vorlag. Da die Teilnehmerstaaten des Bretton Woods-System diesen Goldanker aber vereinbarten, liegt handlungslogisch zumindest ein performativer Widerspruch in dem Sinne vor, dass entgegen der zugesagten Abmachung gehandelt wurde, also eine Vertragsverletzung vorliegt. Bei der Durchsetzung von Verträgen ist die Anwendung von Zwang keine feindliche Handlung, sondern sie ist gerechtfertigt, weil es sich um die Durchsetzung von freiwillig vereinbartem Recht handelt. Der Vertragsbruch selbst oder der Leistungsausfall oder Wortbruch ist zwar im praxeologischen Sinne keine feindliche Handlung, aber eine rechtswidrige. Und sofern es hierdurch zum Schaden einer Vertragspartei kommt, würde bei einem Verhältnis auf Augenhöhe die geschädigte Vertragspartei Wiedergutmachung verlangen. Beschränkungen des Kapitalverkehrs und Währungsumtausches. Alle Beschränkungen des Kapitalverkehrs und Währungsumtausches, die nicht freiwillig vereinbart wurden, sondern aufgezwungen sind, stellen feindliche Handlungen dar. Hierzu zählen Kapitalverkehrssteuern für den Handel mit Devisen, Mengenbeschränkungen beim Umtausch von Devisen, Melde- und Genehmigungszwang von Zahlungen an und vom Ausland, Umtauschzwang bei der Einreise und diktierte Wechselkurse. Preisfixierungen zur Bekämpfung von Inflation und Wirtschaftskrisen. Dem Fiatgeld inhärent ist das Inflationsproblem, und das durch die Manipulation des Zinses unter den Marktzins Konjunkturzyklen, Boom- und Bust-Zyklen ausgelöst werden. Durch die nicht an einen physischen Anker wie Gold gebundene Geldschöpfungsmöglichkeit kann und wird die Geldmenge erheblich ausgeweitet, einhergehend mit einer Zunahme der Verschuldung, insbesondere der Verschuldung der Staaten. Durch die Inflation der Geldmenge sinkt ceteris paribus der Grenznutzen der Geldeinheit und es kommt zu einer allgemeinen Preisinflation, also dem Anstieg der Güterpreise, nicht nur in gewissen Branchen, sondern auf breiter Front. Zudem können im Fiat-Geldsystem durch das Gelddrucken die Zinsen unter den Marktzins, der sich durch das freie Angebot und die freie Nachfrage bilden würde, gedrückt werden, was, wie Ludwig von Mises nachwies, zu Boom- und Bust-Zyklen führt, zu einer Fehlallokation von Kapital, die in wiederkehrenden wirtschaftlichen Crashs aufgedeckt wird. Um diese Fehler oder Eigenschaften je nach Sichtweise des Fiat-Geldsystems auszugleichen, die die politischen Akteure und ihre akademischen Apologeten regelmäßig fälschlicherweise einem Marktversagen in die Schuhe zu schieben versuchen, greifen sie zu erzwungenen Interventionen wie Mindest- und Höchstpreisen. Preisfixierungen, also Höchst- und Niedrigpreise, verschieben das Problem aber nur vom Preis auf die Menge. Die Folgen sind zunehmende relative Knappheit einerseits oder Arbeitslosigkeit andererseits, leere Regale oder Milchseen, Rückgang und Verschlechterung des Wohnraumangebotes und so weiter. Interventionsspirale. Da man mit Interventionismus, also dem zwangs- und fallweisen Eingreifen des Staates in den Markt und das Privatleben der Bürger, die vorgeschützten Ziele, zum Beispiel Verbesserung der Versorgung mit Wohnraum, nicht erreichen kann, kommt die von Ludwig von Mises so benannte Interventionsspirale in Gang. Also etwa nach einer Mietpreisbremse als nächste Schritte steuerfinanzierter sozialer Wohnungsbau oder Rationierung, also Zuteilung von Wohnraum und so weiter, bis die Interventionsspirale letztlich zu einer umfassenden Kommando- oder Befehlswirtschaft führt. Zentralbanksystem mit Teilreserveprivileg. In den modernen Zentralbanksystemen haben die Banken das Privileg der Teilreserve. Das heißt, den im Prinzip jederzeit fälligen Einlagen der Kunden stehen nicht im selben Umfang liquide Mittel zur Verfügung. Das schafft für die Banken die Möglichkeiten, mehr Kredite zu schaffen und Vermögensgegenstände zu erwerben als ohne dieses Privileg. Unternehmen, die nicht Banken sind, müssen in ihrer Liquiditätsplanung Verbindlichkeiten nach Fälligkeit anordnen und diesen die liquiden Mittel sowie Zu- und Abflüsse von Zahlungen gegenüberstellen. Können sie kurz- bis mittelfristig nicht alle fälligen Forderungen bedienen, dann droht ein Leistungsausfall, das heißt, sie würden vertragsbrüchig. Deshalb besteht für Nichtbanken im Falle drohender Zahlungsunfähigkeit neben dem Fall der Überschuldung nach positivem, also gesetztem Recht eine Insolvenzantragspflicht, um die Gläubiger zu schützen. Da bei den Geschäftsbanken die Giralgeldeinlagen der Kunden grundsätzlich sofort fällig sind und dem nur eine Teilreserve gegenübersteht, besteht die Gefahr eines Bankruns, also dass die Einleger ihre Gelder in einem unerwartet hohen Maße abheben und die Bank nicht in der Lage ist, ihre Assets so schnell zu versilbern. In einem Bankensystem mit Zentralbank steht diese den Geschäftsbanken deshalb als Lender of the Last Resort zur Verfügung, also als Kreditgeber letzter Instanz. Dieses Bankensystem ermöglicht eine erweiterte Kreditschöpfung und eine Zinssenkung unter das Marktniveau, das sich ohne das Teilreserveprivileg ergeben würde, und führt damit zu einer Zahlungsmittelausweitung, die zu den vorbeschriebenen Boom- und Bust-Zyklen führt, was wiederum der staatlichen Interventionsspirale Tür und Tor öffnet. Das vorbeschriebene Bankensystem ist nicht durch freiwillige Kooperation in die Welt gekommen, sondern durch positives Recht, dessen Durchsetzung erzwungen wird, also im handlungslogischen Sinne durch feindliche Handlungen gegenüber friedlichen Menschen. Neben den bereits oben erwähnten Vorschriften wie etwa Geldmonopol, Kapitalverkehrsbeschränkungen und Besteuerung alternativer Zahlungsmittel kommen zahlreiche Vorschriften zur Regulierung des Banken- und Kreditwesens hinzu, mit denen dieses Privileg zementiert wird. Machtgedecktes Geld, der Petrodollar. Nach dem Wegfall der Golddeckung wurde der Dollar indirekt durch die Möglichkeit gedeckt, feindliche Handlungen durchzuführen, also durch militärische Macht. Die Grundlage für den US-Dollar als Weltreservewährung ist die Akkumulation von Macht, andere dazu zu bewegen, in Dollar zu fakturieren. Entweder durch militärische Schutzversprechen oder auch durch subtile, implizite Drohungen. Hierbei handelt es sich um die Instrumentalisierung des Potenzials, feindliche Handlungen durchzuführen, nämlich Kriege, Regimewechsel oder Farbrevolutionen, Bürgerkriege oder dergleichen gegenüber Widerwilligen einzusetzen, beziehungsweise andersherum botmäßige Regime gegen Widersacher von innen und außen zu stützen. Propaganda für Fiat-Geld als feindliche Handlung. Auch die Propaganda für Fiat-Geld ist selbst eine feindliche Handlung, sei es nun, weil die Propaganda zwangsweise finanziert wird, wie im Falle durch Steuern oder Zwangsbeiträge finanzierter Medienlandschaften. Diese steuerliche Finanzierung kann auch indirekt erfolgen, beispielsweise durch Anzeigen von Ministerien, staatlichen Agenturen, Staatsunternehmen oder staatlich privilegierten Großkonzernen, die Vorteile durch Regulierung, Subventionen oder Staatsaufträge erhalten oder durch steuerfinanzierte Parteien, die Medienbeteiligungen halten. Oder sei es, weil jemand die Propaganda für Fiat-Geld unterstützt und sich somit an einer feindlichen Handlung beteiligt, sei es auch nur durch psychische Beihilfe, also ein motivierendes Bestärken. Lösung: Die Abschaffung des schlechten Geldes. Wir haben also gesehen, dass dem Fiat-Geld und Zentralbanksystem innewohnt, dass es eine Unmenge an feindlichen Handlungen braucht, um es aufrechtzuerhalten, und dass es dazu angelegt ist, eine Unmenge feindlicher Handlungen zu erleichtern, indem hierfür mehr Mittel bereitgestellt werden können. Wäre man also friedlich und freundlich gesinnt, könnte man daran denken, das Fiat-Geld einfach abzuschaffen und die Menschen im Entdeckungsprozess des Marktes selbst entscheiden zu lassen, was sie als Geld verwenden wollen, wie es in Argentinien, El Salvador oder in Privatstädten angedacht ist oder bereits durchgeführt wird. Problem: Solange erzwungene Herrschaft besteht, ist es immer wieder möglich, zu schlechtem Geld zurückzukehren. Selbst wenn man heute beispielsweise einen Gold- oder Bitcoin-Standard hätte. Einen Goldstandard gab es früher auch schon. Der Goldstandard war nicht die Ursache des Fiat-Geldes, sondern die Ursache des Übergangs zum Fiat-Geld war, dass es erzwungene Herrschaft über friedliche Menschen gab und eine Gruppe von Machthabern dieses Geldsystem mittels ihres Gewaltmonopols gegenüber den Betroffenen durchsetzen konnte. Erzwungene Herrschaft wiederum ist selbst nur ein Symptom einer tiefer liegenden Haltungskrise. Denn die Tat folgt der Idee, sagte Ludwig von Mises sinngemäß, und damit beschreibt er die praxeologische Handlungskette. Es sind die Haltungen der Menschen zu sich und der Welt, ihre tiefsitzenden, oft unbewussten Einstellungen und Überzeugungen, die ihr Denken und Fühlen bestimmen, und das wiederum bestimmt die Ziele, die der Mensch sich setzt, um zufriedener zu werden, woraus sich wiederum der Wert der Mittel ableitet, die der Handelnde wählt. Die Haltungen bestimmen damit das Handeln der Menschen, also das Einsetzen von Mitteln, um Ziele zu erreichen, und damit die Lebensgeschichte, also die Lebenswirklichkeit, in der sich die Menschen schließlich wiederfinden. Edward Bernays gegen Propaganda. Wenn man eine friedliche, durch freiwillige Kooperation geprägte Gesellschaft wünscht, dann müsste das Schattenkabinett Invisible Government dieser Gesellschaft, um mit den Worten Edward Bernays zu sprechen, geboren 1891, gestorben 1995, friedliche und freundliche Haltungen zu sich und der Welt haben. Edward Bernays war der Neffe Sigmund Freuds, geboren 1856, gestorben 1939, und aus seiner Feder stammt das berühmte Buch mit dem Titel Propaganda, die Kunst der Public Relations. Wie Ludwig von Mises erkannte auch Edward Bernays, dass die Masse der Menschen nicht ihre eigenen Ideen entwickelt, also ihre eigenen Haltungen zu sich und der Welt, sondern dass sie die Ideen von herausragenden Mitgliedern der Gesellschaft übernimmt. Mit Schattenkabinett meinte Edward Bernays nicht etwa, dass sich Eliten in einem Hinterzimmer verschwören, sondern die Mitglieder des Schattenkabinetts kennen einander unter Umständen gar nicht persönlich. Sie sind auch nicht gleichbedeutend mit der Elite, wenn es auch Überschneidungen geben mag. Es handelt sich um sogenannte Meinungsführer oder Multiplikatoren, um Vorbilder oder Anführer aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen. Das können heute beispielsweise Schauspieler sein, Moderatoren, Politiker, Influencer, Podcaster oder YouTuber, Geistliche, Journalisten, Spitzensportler, Sänger, Philosophen, Bestsellerautoren, Promis und so weiter, bis hinunter zum Dorfbürgermeister, dem Vorsitzenden des Kleintierzuchtvereins, dem Familienoberhaupt und dem Wortführer in der Clique oder am Stammtisch. Menschen, von denen andere sich etwas abschauen, von denen sie die Haltungen zu sich und der Welt übernehmen, wenn auch nur für bestimmte Lebensbereiche. Man müsste also gar nicht die Masse der Menschen mit der Propaganda erreichen, sondern nur die Mitglieder dieses Schattenkabinetts, die Meinungsbilder und Influencer. Und Bernays sagte, das Mittel gegen Propaganda sei im Prinzip gegen Propaganda, also nachzuweisen, dass die Propaganda unwahr oder unsozial ist. Doppelschlagstrategie. Der Ökonom und Sozialphilosoph Murray Rothbard, geboren 1926, gestorben 1995, meinte, dass Gegenpropaganda eine Strategie brauche. Im Rahmen seiner 1992 beschriebenen Two-Punch-Strategy legte er dar, dass es einerseits Thinktanks brauche, also Denkfabriken, die die wissenschaftliche Grundlagenarbeit machen und sozusagen das akademische Fundament bilden für die Populisten. Auf den Populismus setzte Rothbard deswegen, weil er aus der Anschauung der Geschichte, er schrieb diesen Aufsatz 1992, also kurz nach dem Niedergang des Sowjetimperiums, zu der Einschätzung kam, dass die Nomenklatura, also die Machthaber, erst aufgeben, wenn wirklich alles den Bach hinuntergegangen sei. Also, dass diese erst dann das Handtuch werfen, wenn sie sich vom Weiter-so keinerlei Vorteile mehr versprechen. Und die Idee abzuwarten, bis die Gesellschaft im Chaos versinkt, gefiel Rothbard nicht. Die Populisten im Team dieser Two-Punch-Strategy sollten die Menschen vor dem Niedergang der Gesellschaft und unter Umgehung der offiziellen Wahrheitsvermittler darüber aufklären, dass sie psychologisch verwirrt werden, ökonomisch ausgebeutet und sozial unterdrückt. Rothbard erkannte dabei schon 1992, dass ein solcher Populismus das ist, was die Clique an der Macht, laut Henry Hazlitt, geboren 1894, gestorben 1993, am meisten hassen würde. Rothbard meinte, dass die Mitglieder im Team Populismus deshalb Moxie bräuchten, also Mumm, um das auszuhalten, mit was man rechnen müsste. Hierzu zählt das, was wir heute unter Begriffen kennen wie beispielsweise Cancel Culture, Deplatforming, Kontaktschuld oder Schmierenkampagnen bis hin zu Lawfare, also juristische Kriegsführung. Was ist Aufklärung? In seiner berühmten Schrift von 1784 mit dem Titel »Was ist Aufklärung?« beschrieb der berühmte Königsberger Philosoph Immanuel Kant, geboren 1724, gestorben 1804, dass eine Reform der gesellschaftlichen Strukturen oder gar eine Revolution im Prinzip nichts bringen würde, bevor es nicht zu einer Reform der Denkungsart gekommen sei. Die Menschen seien unmündig, nicht weil ihnen der Verstand dazu fehle, selbst zu denken, sondern es fehle ihnen der Mut und die Entschlossenheit hierzu. Sie wurden von der Obrigkeit in einen geistigen Gängelwagen gesperrt und ihnen wurden Vorurteile eingepflanzt, die ihre Art zu denken bestimmen. Die Masse der Menschen, so Kant, der diese als das Publikum bezeichnete, kann also nur langsam zur Aufklärung geführt werden. Die Menschen wurden also bereits im 18. Jahrhundert und alle Zeit davor durch Propaganda zu Haltungen zu sich und der Welt gebracht, die scheinbar günstig für die Herrscherklasse sind. Allerdings nur scheinbar, denn Kant empfahl den Selbstdenkenden unter den Vormündern, das Publikum nicht an seiner eigenen Aufklärung zu hindern und die Propaganda zu beenden. Denn diese Eliten müssten sich vergegenwärtigen, dass sie einem Publikum gegenüberstünden, das aufgewiegelt und unmündig sei, das nunmehr selbst danach trachte, die Selbstdenkenden unter den Vormündern unter das Joch zu bringen. Die Vorurteile, die man dem Publikum eingepflanzt habe, würden sich zuletzt an denen selbst rächen, die oder deren Vorgänger ihre Urheber gewesen sind. Die Revolution frisst ihre Kinder. Kants Ausblick war prophetisch. Bereits 9 Jahre nach der Veröffentlichung von Kants Schrift erlebte der französische Politiker Pierre Vergniaud, geboren 1735, gestorben 1793, wie die Dynamik eines Narrativs, an dem er selbst mitgestrickt hatte, außer Kontrolle geriet. Die Revolution ist wie Saturn, sie frisst ihre eigenen Kinder, sollen seine berühmten letzten Worte auf dem Schafott gewesen sein. Und auch nach der Oktoberrevolution 1917 kamen einige Propagandisten des Kommunismus unter das Joch des Sozialismus, wenn nicht gar unter die Räder. Dazu passt Ludwig von Mises Satz, Zitat: Das Schlimmste, was einem Sozialisten passieren kann, ist, dass sein Land von Sozialisten regiert wird, die nicht seine Freunde sind. Zitat Ende. Die ich rief, die Geister werde ich nun nicht los. Auch Johann Wolfgang von Goethe, geboren 1794, gestorben 1832, beschrieb in seinem Zauberlehrling 1797, also 4 Jahre nach Vergniauds tragischem Ende, wozu es führt, wenn die Herrschsüchtigen versuchen, sich mit dem Wort, also mit Narrativen, Knechte zu schaffen, die für sie das Wasser schleppen sollen. Zuerst freut sich der Zauberlehrling über seine Macht und eine Zeit lang geht es gut, bis es sozusagen zu einer Massenbildung Matthias des Met unter den Wasserträgern kommt und der Zauberlehrling klagt, Zitat: Die ich rief, die Geister werde ich nun nicht los. Zitat Ende. Es gab scheinbar einen guten Grund für Walt Disney, wieso er 1940 gerade den Zauberlehrling als Farbzeichentrickfilm aufwendig mit Orchester inszenierte. Und so war es Kants Idee, bereits 13 Jahre vor Goethes Zauberlehrling die Selbstdenkenden unter den eingesetzten Vormündern darüber aufzuklären, dass sie sich keinesfalls sicher sein könnten, dass sie aus dem Einpflanzen von Vorurteilen und dem Einsperren in den geistigen Gängelwagen selbst als Sieger hervorgehen würden, sondern im Gegenteil, dass die Gefahr besteht, dass sie selbst Opfer ihrer eigenen vermeintlichen Zauberkünste werden. Schlussbetrachtung und Ausblick. Es geht also nicht nur darum zu erkennen, dass das Fiat-Geldsystem, wie wir es heute vorfinden, handlungslogisch durch eine Vielzahl feindlicher Handlungen entstanden ist und zu einer Vielzahl feindlicher Handlungen eingesetzt werden kann. Es geht auch nicht nur darum, wie man es technisch gesehen loswerden kann, also wie ein Fiat-Geldsystem konkret abgewickelt werden kann, sodass die Wirtschaft möglichst wenig Schaden nimmt, sondern es geht auch darum zu verstehen, wieso Menschen Haltungen zu sich und der Welt haben, die sie die mit dem Fiat-Geld immanenten gesellschaftsfeindlichen Eigenschaften nicht erkennen lassen, beziehungsweise wieso sie daran nichts ändern möchten. Damit die Menschen sich selbst aufklären, bräuchte es nach Kant nicht viel. Sie würden es mit der Zeit schon tun, aber sie werden daran eben aktiv gehindert. Diejenigen, die bereits selbst denken, unter den Mitgliedern des Schattenkabinetts oder die zumindest bereits damit begonnen haben, gilt es zu erreichen. Und wenn diese Menschen friedlichere und freundlichere Haltungen zu sich und der Welt annehmen, wird dies auch dazu führen, dass das Publikum diese übernimmt. Wir brauchen uns dann gar keine allzu großen Gedanken darüber machen, wie ein Geld- oder Gesellschaftssystem hiernach konkret aussehen wird, denn die Reform der Denkungsart, wie Kant sich ausdrückte, wird dazu führen, dass die Menschen Ziele wählen, die mit ihren friedliebenden Haltungen zu sich und der Welt vereinbar sind. Dieser Schriftbeitrag resultiert aus einem frei gehaltenen Vortrag bei der Geldkonferenz der Atlas-Initiative am 11.11.2023 in Königstein. Das war der Ludwig von Mises Institut Deutschland Podcast. Mehr Informationen auf mises.de.org. Wenn Ihnen dieser Beitrag gefallen hat, können Sie das Ludwig von Mises Institut Deutschland unterstützen, indem Sie uns eine Spende zukommen lassen oder Fördermitglied werden. Alle Informationen hierzu finden Sie in der Beschreibung unter diesem Beitrag. Bitte abonnieren Sie auch unseren Newsletter, damit Sie künftig keinen Beitrag mehr verpassen. Und falls Sie diesen Beitrag auf unserem YouTube-Kanal hören, bitte hinterlassen Sie ein Like und abonnieren Sie unseren Kanal.